Jungs, woran hat ihr gelegen?
Das ist der Cold Opener.
Wow! Wahnsinn, der Cold Opener hat richtig gut funktioniert. Schön, dass ihr da seid. Ihr redet über das Champions League-Finale. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ja, und es ist wirklich wie erwartet ausgegangen. Dortmund macht ein super Spiel, hat etliche Chancen, muss zur Halbzeit 2-0 führen, verliert am Ende 2-0. Real macht Realsachen. Gibt es dieser Kurzanalyse noch Substanzielles hinzuzufügen? Oder wollen wir jetzt sagen, hey, das war's, alles wie immer, tschüss?
Nein, wir machen natürlich gleich eine Langanalyse. Ja. Wir müssen erstmal euch da draußen hinweisen, das ist die letzte Bundesliga-Folge.
Aller Zeiten,
nein.
Es war schön mit euch, Jungs.
Für diese Saison.
Calcio Berlin hat uns gekauft und abgesetzt.
Die letzte Bundesliga-Folge für diese Saison, aber es geht ja schon nächste Woche weiter mit unserem EM-Studio. Ab dem 10.6., heute ist der 3.6., oder? Ja. Ab dem 10.6. senden wir aus unserem schönen EM-Studio das EM-Studio. Alle Infos zur Sendung gibt's im Forum, auf der Webseite und ja, da freue ich mich drauf.
Okay. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch aufs Turnier. Wir reden aber gleich drüber. Wir wollen jetzt erstmal über das Champions League-Finale sprechen. Vorfreude ist da, EM, Vorfreude ist da.
Ja, auf jeden Fall.
Ist da.
Ja.
Bei mir ist sie auch da, bei euch ist sie auch da. Deswegen reden wir natürlich auch noch weiter über die bevorstehende Europameisterschaft. Wir haben ja am Montag, dem heutigen Montag, auch noch ein Länderspiel Deutschland gegen die Ukraine vorbereitend. Natürlich ohne die Realspieler Groß und Rüdiger, ohne Schlotterbeck, ohne Füllkrug.
Es wird schwer ohne Schlotterbeck.
Mach dich bitte nicht lustig. Der hat gerade eine schwierige Zeit. Grund ist das Finale. Lass uns da jetzt mal wirklich drüber reden. Das, was ich gerade so ein bisschen nonchalant rausgekloppt habe, ist ja wirklich so, wie es gewesen ist. Dortmund war überraschend gut. Real hat, wie finde ich auch in den letzten Jahren, auch wie gegen Liverpool zum Beispiel. Deswegen wurde Toni Kroos ja auch am Ende gefragt damals mit diesem sagenumwobenen Interview, Eistonne Reloaded, als er dann sich dann über den Reporter echauffiert hatte, weil der so eine kritische Frage gestellt hat. Aber so war es ja wieder. Damals war Liverpool auch phasenweise die deutlich bessere Mannschaft, hat kein Tor geschossen. Genau das gleiche wieder mit Dortmund. Und irgendwann muss man sich doch mal fragen, das kann ja nicht nur was mit Glück zu tun haben.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Es ist einfach so. Es ist am Ende des Tages ist es ja auch eine Qualitätsfrage, wenn man aus wenigen Chancen dann Tore macht oder aus vielen Chancen keine Tore macht, so wie Dortmund. Es ist halt schade, weil Dortmund gerade in der Champions League auch in den letzten Spielen richtig geile Form hatte, also wirklich auch angedeutet hat, dass man das Zeug dazu hat, den Wettbewerb zu gewinnen, während Real ja schon fast gegen Bayern rausgeflogen ist. Wir erinnern uns an diesen und gegen Leipzig, stimmt. Aber gegen Bayern noch diesen unsäglichen Schiri-Abseitspfiff oder so. Also das war ja alles schon sehr, sehr knapp. Und am Ende muss man aber sagen, sind es dann individuelle Fehler, egal ob das ein Fehler ist beim Torabschluss oder auch hinten, sind dann 2, 3 individuelle Fehler. Und die machen dann eben den Unterschied. Weil diese individuellen Fehler macht dann Real Madrid nicht. Auch wenn die dann jetzt nicht geil spielen oder das Spiel von Anfang bis Ende dominieren, aber die sind zumindest so konzentriert, so selbstbewusst, ich weiß nicht genau, was es ist, oder einfach auch gut, dass sie dann die wenigen Sachen, die sie bekommen, halt einfach knallhart ausnutzen. Das musst du ja auch dann auch erstmal machen, ne? Also, und Tobi hat ja, wir haben ja zusammen geguckt, und Tobi hat uns ja schon, uns hat das nicht gesagt, aber einen Tag später hat er es analysiert, dass diese Eckstoßvariante von Real Madrid, das kein Zufallsprodukt ist, sondern dass das knallhart einstudiert ist. Und dann hast du 6 Stück davon und einer geht halt rein.
Denn live habe ich es nicht bemerkt, muss ich gestehen. Beziehungsweise es war ja so tatsächlich, dass die Chance von Cavaral, die zum Tor geführt hat, die gab es ja exakt so schon mal ein paar Minuten vor. Da habe ich mich nicht drüber unterhalten. Aber ansonsten, das habe ich dann erst beim zweiten Sehen bemerkt, dass die halt wirklich 6 Ecken, 5 dieselbe Eckballvariante reinjagen. Und ich habe die Bilder auch auf Twitter gepostet. Man sieht da halt wirklich, du kannst jeden einzelnen Spieler durchgehen. Und bei jedem dieser Bilder ist jeder einzelne Spieler von Real an derselben Position. Also die kommen immer alle an derselben Position aus. Camavinga ist immer hinten im Rückraum, Rüdiger ist immer am ersten Pfosten. Also es war immer dasselbe. Und Cavaral war dann derjenige, der es halt 3 geschafft hat, in diesem Spiel seinen Mann Dicker Marzen abzuhängen. Und dann eben 2 ist er zum Kopfball gekommen, 1 hat er getroffen. Zufall war es also nicht. Trotzdem ist es natürlich aus Dortmunder Sicht ärgerlich. Hat so ein bisschen so diese Parallelen zu diesem Pokalfinale, wo wir auch gesagt haben, okay, Leverkusen gewinnt sowieso, war jetzt auch wieder Dortmund klare Außenseiter. Und wenn du da 3-0 verlierst, dann ärgerst du dich auch nicht, sondern sagst dir, Mensch, war halt Real, wir waren besser. Aber die Art, wie sie es verloren haben und dass du halt nicht in der ersten Halbzeit diese 1, 2 Tore machst, Das ist, glaube ich, schon das Ärgerliche an der Geschichte.
Ja, fangen wir dann nochmal in der ersten Halbzeit an. Ich finde, Dortmund hat das sehr, sehr gut gemacht. Also gerade zu Beginn war Real noch, ist, finde ich, so die ersten 5 Minuten besser reingekommen. Das hat unseren Experten Tobi Escher zu der Prognose hinreißen lassen, dass Dortmund richtig abgeschossen wird.
Das war lustig. Wir haben ja zusammen Fußballspiele geguckt. Man kann da sehr gut nachverfolgen, wie wer Fußball guckt.
Ja. Du hast schon direkt einfach völlig ohne jeglichen analytischen Unterbau behauptet, Dortmund wird abgeschossen.
Wenn ich Fußball gucke, hau ich Thesen raus. Ich hau halt alle 2 Minuten Thesen raus. Ich verbessere mich dann auch immer gerne.
Ja, so. Irgendwas wird schon stimmen.
Also vor jeder Ecke muss ich immer sagen, ob es ein Torwart oder nicht. Das ist ganz wichtig, vor jeder Ecke.
Ja.
Nico ist ja dann da gewesen, hat eigentlich nur provoziert, also wie auch hier eigentlich. Mhm. Er hat die ganze Zeit nur geguckt, wo kann er her den provokanten Spruch reinragen. Und du hast die ganze Zeit nur gemeckert. Ja. Das ist auch so ein Meckeroper beim Fußball.
Ich bin ein völlig unerträglicher Meckeroper. Ich lasse das alles raus. Alles, was mich mit euch hier an Gefühlen angestaut hat, lasse ich komplett raus. Und ich bin da auch wirklich, wenn ich alleine bin oder auch im Stadion, bin ich wirklich sehr viel am Meckern. Ich habe im Spiel gegen Vinicius Junior viel gemeckert, weil ich den sehr unsympathisch finde. Den mag ich nicht. Ein großartiger Fußballer, fantastischer Fußballer. Aber das ist mir gegen Leipzig schon aufgefallen, diese ganzen völlig unnötigen Provokationen und jetzt auch gegen Dortmund wieder die Schwalbe und so, wo man sich denkt, so, ey, du bist so ein großartiger Fußballer, das ist überhaupt nicht nötig. Ein Ronaldinho hätte sowas nicht gemacht. Und deswegen mag man den.
Da muss man auch schon lange zurückdenken, wer das nicht gemacht hat. Ronaldinho ist schon lange her.
Ja, aber der fällt mir gerade ein, weil der so sympathisch ist. Den mag man immer noch. So, genau, aber was ich auch
der letzte sympathische Fußballer ist Ronaldinho.
Ich muss ja auch jetzt so anzweifeln, aber gut.
Was ich aber auch gemacht habe, ist, vor dem Tor bin ich aufgestanden und wütend durchs Wohnzimmer gestapft, weil ich mich darüber aufgeregt habe, wie die Ecke zustande gekommen ist. Und ich habe es gerochen, dass das auf die Art und Weise passiert. Deswegen bin ich aufgestanden, Wutstampfen aufgestanden.
Ich erinnere mich, war mein Wohnzimmer.
Dein Wohnzimmer?
Das ist ein Loch im Boden.
Das ist ein Loch im Boden, weil diese Ecke so völlig unnötig hergeschenkt war. Und das hat sich vorher schon angedeutet, dass vielleicht über eine Standardsituation irgend so ein dreckiges, unnötiges Tor passiert, was ärgerlich ist, weil wenn du auseinandergespielt wirst, das ist ja doch das, was du gerade gesagt hast, wenn Real irgendwas aus dem Hut zaubert, wo du sagst, das kannst du nicht verteidigen, das ist einfach klasse, okay, aber nach einer Standardsituation, sei einstudiert oder nicht, ist mal egal, jeder gute Regionalligist hat einstudierte Ecken, das ist einfach super ärgerlich.
Ich hatte keine.
Okay, der andere hat keine, das liegt ausschließlich an Dino Topmöller.
Und seinem Standardtrainer.
Und seiner Verweigerung, Erfolg und guten Fußball zu zelebrieren. Ja. Genau, nee, aber ich meine, das hat wie in der Entstehung. Das war einfach unnötig, diese Ecke.
Ja, vor allem war ja davor noch die Ecke und das war auch dieselbe Variante und sie kriegen es nicht richtig geklärt und dann liegt der Ball rein. Ich weiß gar nicht, wer dann nicht richtig den Ball rausgeschossen hat. Habe ich jetzt auch wieder vergessen, aber es war auf jeden Fall unnötig. Aber wir springen jetzt so ein bisschen hin und her. Wollen wir nochmal zurück zur ersten Halbzeit kommen?
Unbedingt.
Weil ich wollte nochmal kurz Dortmund dann halt auch loben, weil die halt in der ersten Halbzeit so viel richtig gemacht haben. Wir haben ja auch dann, und dass du dich halt ärgerst im Nachhinein, liegt ja an diesen vergebenen Chancen, die Dortmund gut herausgespielt hat. Haben wirklich gute Konter gespielt, haben immer wieder auf der rechten Halbraum da vorne durchgerückt. Ich glaube, diese Szene von Adeyemi war so ein bisschen stilbildend und auch so gezeigt, wie das der Ansatz war halt. Hummels geht dann in diesen freien Raum rein, den sie frei geblockt haben, spielt diesen genialen Pass hinter die Abwehr und Adeyemi mit seinem Tempo läuft Carvajal komplett weg. Das haben sie 2-3 Mal hinbekommen. Und das war auch, glaube ich, die Waffe, die sie nutzen wollten in der ersten Halbzeit.
Ja, und da hat man aber auch gesehen, was der Unterschied zwischen Real und Dortmund ist und weshalb ein Adeyemi mit dem Gesamtpaket, was er hat, eben bei Dortmund spielt und da vielleicht auch Verkaufskandidat ist, so wie man hört. Weil er diese 100%ige Chance, allein vor Courtois zu stehen, einfach, du hast wirklich gemerkt, fuck, ich stehe allein vor Courtois. Und er hat so eine Sekunde nachgedacht und hat sich dann einfach für die falscheste aller Optionen entschieden, nämlich den Ball links vorbeizulegen, viel zu weit, ihn nach außen abgekommen. Und er hätte ja vermutlich mit seinem Tempo, wenn er es einfach beibehalten hätte, viel eher rechts vorbeigehen können. Er hätte vielleicht auch den Schuss versuchen können, er hätte ihn heben können, durch die Beine schießen können. Es gab sehr viel mehr bessere Optionen, aber eigentlich ein Spieler wie Adeyemi mit dem Tempo, an einem Torwart vorbeizugehen, ist wahrscheinlich schon richtig, aber er hat es einfach nicht gut genug gemacht. Und er hat, glaube ich, meiner Meinung nach die falsche Seite auch gewählt. Und ein Vinicius Junior hätte den gemacht.
Ja, hat er ja auch gemacht im Halbfinale. Also war ja exakt dieselbe Situation im Halbfinale, wo er dann damals Kim weggesprintet ist und dann alleine vor Neuer stand.
Genau. Das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied zwischen, was weiß ich, 30 Millionen Marktwert und 160 Millionen Marktwert. Ja, aber einerseits kann man sich natürlich schützend, wenn man das unbedingt möchte, vor Adeyemi stellen und sagen, naja, es ist natürlich noch ein junger Spieler und der macht halt dann in solchen Situationen einen Fehler. Auf der anderen Seite sagst du dir, es ist ein hochbezahlter Profi, der genau für solche Aktionen viel Geld bekommt, um dann in solchen Aktionen zu funktionieren. Ich kann da beide Argumente irgendwie nachvollziehen. Also mir tut, ich mag den nicht wirklich, den Spieler. Natürlich tut er mir dann irgendwie leid, dann genauso wie Marzen, so, wenn du so klare Gesichter hast, an denen du das auch dann so ausmachen kannst. Auf der anderen Seite ist halt Fußball oder generell Sport ist halt immer so dieses Geschäft, wo es nur zählt zu funktionieren. Es ist einfach hart. Es zählt nicht darum, ob dein Schnürsenkel offen war, ob du am Tag vorher schlecht geschlafen hast oder sonst irgendwas, sondern es zählt nur ab. Es zählt nur das Ergebnis am Ende, das Abliefern. Das zeichnet die Großen aus und es gibt, die Geschichte ist voll von Leuten, die einen Elfmeter verschossen haben oder guck dir jetzt auch Düsseldorf-Bochum an oder so. Und am Ende fragt da keiner mehr nach, sondern dann sind es eben die Vinicius Juniors, die es reinmachen und dann die Trophäe in die Luft stemmen. Das ist hart, aber so ist es. Dafür kriegst du auch sehr, sehr viel Geld, mit dem du dich nachts zudecken kannst und die Tränen ein bisschen mit den Geldscheinen aus deinem Lamborghini und weiß nicht, nimmst du Single auf mit Loredana und dann ist wieder gut.
Ja, okay. Ja, so sieht's natürlich aus. Die Chancen waren da. Wir hatten noch einen Pfostenschuss durch Füllkrug. Es wäre vermutlich Abseits gewesen. Im Spiel wurde nicht auf Abseits entschieden. Es wurde dann natürlich auch nicht mehr überprüft, weil der Ball ja nicht reingegangen ist. Aber wenn man dann über diese Großchance spricht, gehört es auch zur Wahrheit, dass es vermutlich nicht gezählt hätte. Zumindest so aus bei der Kameraperspektive. War jetzt keine Linie angelegt oder so, aber es sah danach aus. Trotzdem, erste Halbzeit haben sie es grandios gemacht. An der Stelle würde ich gerne mal José Mourinho noch mal zitieren. Der wurde nämlich beobachtet, wie er nach dem Spiel einige Zeit mit Dortmunder Trainer Terzic gesprochen hat und hat dann auch erzählt, als Experte bei so einem Panel dabei war, bei irgendwelchen ausländischen Kollegen, ich weiß nicht, das englische Fernsehen, keine Ahnung, hat er erzählt, was er ihm gesagt hat.
Bundesliga,
genau. Hat er erzählt, was er ihm dann gesagt hat. Und das war, da kam mir fast die Tränen. Also er hat wirklich ihn dann in den Arm genommen und hat ihm gesagt, das wird immer wehtun. Zeit ist, heilt nicht. Das wird dir immer wehtun, egal wann. Dein ganzes Leben wird dir das wehtun. Aber du hast alles gemacht. Du hast alles, was du tun konntest, hast du richtig gemacht. Und am Ende kannst du die Tore nicht selber schießen. Und er hat ihm da wirklich den Rücken gestärkt und gesagt, ja, also alles, was du als Trainer in dem Moment hättest machen können, hast du richtig gemacht und hat ihm auch dann ein bisschen analytisch unterstützt, was seinen Matchplan angeht und so weiter. Und das war fast schon rührend, so dass diese Trainerlegende Mourinho dann einem Terzic so, der vermutlich nur ein Champions League-Finale als Trainer erleben wird.
Das weiß man, ist auch nur ein junger Trainer.
Ja, aber das.
Ja, aber es ist natürlich so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich finde es bei Terzic gerade so tragisch, weil er ja auch so knapp an der Meisterschaft an der sensationellen vorbeigekommen gerutscht ist. Und dann denkt man sich halt schon, ich habe mich ja auch so ein bisschen in Terzic reingesetzt und gesagt, wie liegst du dann abends im Bett und woran denkst du dann so? Dann denkst du ja wirklich, also wenn ich manchmal dran denke, hätte ich bei Dark Souls noch den einen Schlag gemacht,
ja,
dann wäre der Boss gefallen, so, weißt du, oder hätte ich ihn nicht gemacht. Und das wurmt mich schon. Aber wir reden hier von Deutscher Meisterschaft und Champions League, back to back quasi. Ist nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn er beide geholt hätte. Überleg mal, da wäre der größte Trainer neben Klopp der Dortmunder Vereinsgeschichte. Und so ist er fast schon eine tragische Figur, wo ich gar nicht weiß, ob er jetzt noch weitermachen kann. Weil er, also weißt du, das ist ja auch dann so ein bisschen
die zweite.
Das haftet ja so ein bisschen an dir.
Es ist vor allem die zweite Enttäuschung nacheinander. Und ich glaube, das macht auch was mit dir.
Ja.
Wenn du, also die Meisterschaft ist, finde ich, noch fast krasser, weil die hatten sie auf dem Silbertablett und mussten nur zu Hause gegen Mainz gewinnen. Ja. Dass du gegen Real im Finale verlieren kannst,
kann passieren.
Das kann passieren, das hast du emotional einkalkuliert. Aber dann kommt halt die Art und Weise dazu, dass du wirklich so dicht dran warst, dass du mithalten konntest und die Chancen einfach nicht gemacht hast. Und ich glaube, dass das unglaublich schwierig ist, aus diesen beiden Negativerlebnissen dich wieder neu zu motivieren und zu sagen, komm, jetzt geht's weiter. Ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe.
Die ganze Welt ist eine Bühne,
ja,
und ich muss jetzt meine Rolle als seelenloser Roboter hier auf dieser Bühne wieder performen.
Mach.
Man kann ja dann natürlich aber auch argumentieren, dass die Gründe, warum sie das Finale verloren haben, klar, erste Halbzeit Chancenverwertung ist ein Riesengrund, aber in der zweiten Halbzeit gibt es ja auch viele Gründe, die sind inhärent im System Dortmund, wenn du so möchtest. Also, dass sie Tore nach Standards bekommen, das haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Das ist ja keine Neuigkeit. Wir haben auch im Internet gesehen, das war genau 1:1 dieselbe Standardvariante, mit der Bayer Leverkusen damals in der letzten Sekunde das 1:1 geschossen hat. Also da hat offensichtlich Real sich auch inspirieren lassen und Dortmund ist da halt schon wieder auf eine sehr, sehr ähnliche Standardvariante reingefallen. Du hattest in der zweiten Halbzeit, als dann Real beschlossen hat, okay, wir ziehen uns jetzt tiefer zurück, wir machen jetzt nichts mehr für das Spiel, wir lassen uns jetzt nicht mehr so blöde auskontern, hatte Dortmund auch wieder Probleme damit, den Gegner zu beschäftigen, wirklich Räume freizuspielen. Ist ja auch ein wiederkehrendes Motiv aus der Zeit Terzic, dass ihr das nicht gelingt. Und du hattest dann am Ende halt auch beim Stand von 0:1 einen richtig blöden Abspielfehler im Spielaufbau, als der Gegner gepresst hat. Auch das ist für alle, die Dortmund diese Saison verfolgt haben, keine Neuigkeit. Das hatten wir im Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid. Das hatten wir ganz oft in der Bundesliga auch. Also das sind ja schon Schwächen, die auch Teil der Mannschaft sind, die auch Teil des Trainer Terzic dann irgendwo sind. Wobei ich jetzt nicht alles das Terzic anlasten möchte, dass der Marzen diesen dummen Fehlpass spielt. Was will Terzic da machen? Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass Dortmund da verloren hat mit einer Leistung, die nicht Dortmund-typisch gewesen wäre, sondern halt, dass sie in der ersten Halbzeit tolles Champions-League-Spiel machen, tolle Konter spielen. Das gehört auch zum System Terzic, aber genauso auch die zweite Halbzeit, wo sie dann eben nicht mehr ganz das Niveau halten konnten gegen ein anders aufgestelltes Real Madrid.
Ja, ist sicher völlig richtig. Also steht natürlich im kompletten Kontrast zu dem, wo wir gerade waren, nämlich über dieses den emotionalen Verarbeitungsprozess dieser Niederlage, dass der irgendwo zu analysieren ist und so, da bin ich voll bei dir, hast du auch wunderschön hergeleitet. Es ist natürlich dann auch eine Frage des Spielermaterials. Also da steht Real Madrid auf dem Platz. So, das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Spielermaterial die beste Mannschaft der Welt ist. Ich würde Man City da nochmal drüber ansiedeln. Aber ansonsten gibt es da jetzt nicht viele Mannschaften, wo Real als Außenseiter in die Partie geht. Und wenn sie halt, und das ist alles konjunktiv, ne? Und Real ist eine Mannschaft, die kann zwei Gänge hochschalten. Das merkst du immer. Wenn sie müssen, das ist ja auch, was du meintest, mit springt nur so hoch, wie man muss, das Pferd. Wenn sie gefordert sind, können sie immer noch was draufpacken. Dortmund nicht, die waren dann am Limit. Aber trotzdem, wenn du mit 1-0, vielleicht sogar 2-0 in die Halbzeit gehst, dann kommt das Spiel Dortmund nämlich entgegen. Weil dann hast du einen Adeyemi, der das Tempo hat. Vielleicht noch einen Malen, der dann ihn irgendwann ersetzt, wenn er müde ist, der auch ein gutes Tempo hat. Und dann kommst du vielleicht in Kontersituationen und kannst dann, wenn du ähnlich viel Glück hast wie gegen PSG oder so, das über die Runden bringen. Aber klar, du hast ja auch nach dem 1-0 gesehen, da war Real ja auch, hatte eine gewisse Risikobereitschaft, sag ich mal. Also die sind mit dem Tor sind die ganz anders aufgetreten, als sie 1-0 geführt haben, weil sie wussten, okay, falls wir jetzt in dummen Konter laufen oder irgendwas noch passiert, ist nichts verloren hier. Da haben wir immer noch Zeit, das wieder gerade zu bügeln. Aber sie mussten halt nicht die ganze Zeit, okay, pass auf, wir müssen hinten aufpassen, dass da nichts passiert. Das war, und da, ab da waren sie sehr viel souveräner auch.
Ja.
Ne? Also ich hatte das Gefühl, da hat Dortmund auch nicht mehr viel, nicht unbedingt, weil Real sich hinten reingestellt hat.
Nee, die haben ja direkt
genau, auf 2-0 wieder raufgegangen. Ja. So, und da hast du gesehen, diese zwei Gänge, die sie einfach mal zuschalten können bei Real.
Man muss auch sagen, dass Dortmund einen enormen Aufwand auch schon in der ersten Halbzeit betrieben hat. Und ich mich auch schon gefragt habe, so, okay, also das Pacing werden sie nicht die ganze Zeit durchhalten können. Erst recht, wenn es dann irgendwann vielleicht eine Verlängerung sogar gäbe. Also die sind natürlich schon richtig krass draufgegangen und haben gerade in der ersten Halbzeit auch Real gut unter Druck gesetzt und so. Aber das war auch klar, dass das nicht dauerhaft geht. Ne? Das, also
du hast, ich habe ja immer zwischendurch mit Nico zusammen auf die Kilometerzahlen geguckt. Zur Halbzeit war Dortmund 5 Kilometer mehr gelaufen. Dann in der zweiten Halbzeit ist das zwischenzeitlich auf 8 Kilometer mehr als Real angewachsen. Und am Ende waren es nur noch 3.
Ja.
Das heißt, Real hat in der letzten halben Stunde müssen die halt deutlich Kilometer aufgeholt haben. Vielleicht auch durch wechselbedingt. Das ist ja immer so was die Statistik verzerrt. Aber trotzdem war Real am Ende deutlich aktiver. Und das ist ja dann auch wieder ein Teil, wie stellst du als Trainer deine Mannschaft ein? Deswegen, ich habe halt auch nicht jetzt sagen wollen, dass Dortmund da das Ding nicht hätte gewinnen können, sondern die hätten das Ding gewinnen können in der ersten Halbzeit. Sie hat Adeyemi, wenn der die Chance macht, hast du ja richtig erklärt. Aber das ist natürlich auch trotzdem, auch diese zweite Halbzeit gehört natürlich zum Gesamtbild Dortmund diese Saison. Und das gehört natürlich auch ein Stück weit zu dem Trainer, weswegen ich dann wieder deinen Punkt von vorhin aufgreifen würde. Mit Mitleid ist dann immer so schwer, weil natürlich ein Spiel 90 Minuten blablub und 5 Euro ins Phrasenschwein.
Tja.
Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt auch macht für Dortmund. Also und als Verein, ich glaube, dass das jetzt so eine Situation ist, wo vielleicht auch so ein bisschen, ja nicht ein Umbruch stattfinden muss, aber vielleicht so ein bisschen, eigentlich brauchst du jetzt Leute, die jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern die da wieder mit einer frischen Motivation irgendwie rangehen und auch irgendwie so dieses, das so ein bisschen abschütteln können. Das kann ich halt jetzt nicht beurteilen, ob man das jetzt einfach so abschütteln kann, ich zähle die verspielte deutsche Meisterschaft auch noch dazu. und dann einfach sagt so, ja, jetzt aber dieses Jahr, oder ob du da wirklich ein bisschen frisches Blut brauchst, dass du so ein bisschen paar Spieler austauschst, ist ja auch generell eine Enttäuschung. Es sind ja viele Spieler, also Reus, Hummels und so, die dann gehen. Einige Spieler, die nicht nominiert sind für die EM, wobei das fast die gleichen sind. Aber so, ne, bei Dortmund habe ich schon das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen was passieren muss, damit der Verein sich so ein bisschen schütteln kann.
Das ist ja, glaube ich, automatisch, wenn du jetzt guckst, diese Startaufstellung von dem Champions-League-Finale, die wird sich auf drei Positionen wahrscheinlich sowieso verändern. Also Maarten kehrt zurück nach seiner Leihe, Sancho kehrt zurück nach seiner Leihe. Das sind jetzt keine Spieler, die Dortmund fest verpflichten kann wahrscheinlich, aufgrund des finanziellen Gewichts, das diese Transfers haben. Vielleicht kriegen sie noch eine Leihe bei den beiden hinterher, aber ist auch nicht wahrscheinlich. Mats Hummels wird seinen Vertrag wahrscheinlich dann auch nicht verlängern. Das heißt, du hast da schon mal drei Spieler aus dieser Startelf, die weg sind. Also das ist schon ein kleiner Umbruch. Und da müssen sie schon gucken, dass sie die Spieler ranbekommen. Weil das muss man ja auch sagen, trotz Maartens Fehler, und ich fand ihn jetzt auch in diesem Champions-League-Finale nicht überragend gut, dass sie überhaupt dahin gekommen sind, war ja auch diesen Transfers geschuldet ein Stück weit. Maarten hat ein paar gute Spiele gemacht und auch Sancho hat ja im Halbfinale überragende Spiele gemacht. Und die sind jetzt auch mal weg. Also da muss man gucken, was man da als neue Spieler verpflichten kann.
Ja, auf jeden Fall. Sie werden ein bisschen investieren. Sie haben auch gut Geld verdient durch das Erreichen des Finales, aber auch, weil es so eine Klausel gibt bei Bellingham, weiß nicht genau, wie hoch sie ist, aber auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich, dass wenn er die Champions League gewinnt, dass dann Dortmund nochmal einen Nachschlag bekommt, sodass sie jetzt nicht so massiv viel Geld weniger haben, dadurch, dass sie jetzt das Finale verloren hatten. Aber das müssen sie investieren. Du hast auf der Innenverteidigungsposition nicht nur Hummels, sondern du hast im Prinzip auch Süle, der nicht mehr als Stammspieler einzuplanen ist. Und wir alle kennen diese Fotos und von seinem Fitnesszustand, keine Ahnung, ob das gesundheitlich begründet ist oder ob das eine Einstellungssache ist, da will ich jetzt gar nicht spekulieren. Aber unterm Strich kannst du halt auf einen Süle als Stammspieler nicht zählen. Das heißt, du hast jetzt mit Schlotterbeck im Prinzip einen Innenverteidiger, da musst du auf der Position was machen. Geh mal davon aus, dass Hummels, auch wenn er immer sagt, er weiß noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, er wird nicht noch ein Jahr machen. Und wenn er noch ein Jahr macht, kannst du ihn in dem Alter auch nicht über 34 Spiele plus X quasi einplanen. Also auch allein da wird was passieren und dann gibt es einige Positionen, wo sie sich verstärken müssen. Ich glaube, Terzic ist auch ein bisschen angeschlagen und weiß nicht, ob er die Saison überlebt. Ja, ich glaube schon. Und das wird schwierig werden, jetzt aus dem Loch wieder rauszukommen. Haben wir ja gerade schon angesprochen.
Ja. Aber ich glaube, jetzt, das hat natürlich ihn auch ein bisschen jetzt gerettet, dieses Champions League Finale. Also, dass er da hingekommen ist, auch die Art, wie sie gespielt haben. Ich glaube, das hat sein Standing eher verbessert. Weil wenn du halt nur auf die anderen Leistungen guckst, ohne Champions League, hätte er seinen Job wahrscheinlich nicht behalten. Wenn sie in dieser Champions League Gruppe irgendwie ausgeschieden werden oder was auch immer, dann wäre er jetzt nicht mehr Trainer von Borussia.
Ich würde mich an Terzics Stelle auch fragen, okay, was kann ich nächste Saison erreichen? Also mit einem starken Leverkusen, mit einem wahrscheinlich wieder erstarkten Bayern, die investieren werden, neuen Trainer und so weiter, einer unfassbaren Eintracht-Frankfurt-Mannschaft. Da würde ich mich schon fragen, ob ich dann als BVB, ne, Champions League-Finale wird wahrscheinlich nicht wieder passieren. Natürlich will er auch nicht als der ewige Has-Been, oder nicht Has-Been, das ist das falsche Wort, aber der hätte Wenn und Aber Trainer in die Geschichtsbücher seines Vereins eingehen.
Vize-Terzic quasi.
Ja, Vize-Terzic, aber die Chance, dass es nächste Saison anders wird, dass er überhaupt die nächste Saison überlegt. Die Fanbase ist ja schon eh unruhig gewesen die ganze Saison. Man wird zwar einerseits gutieren, dass er ins Finale gekommen ist, am Ende bleibt man aber trotzdem wahrscheinlich auch enttäuscht, startet man dann irgendwie ein bisschen enttäuscht in die nächste Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass, gut, muss auch gucken, was für Alternativen auf dem Trainermarkt dann gibt, ja. Aber ja, es ist schon eine Personalie, die nächste Saison, glaube ich, hier besprochen wird bei Bundesliga.
Ja, aber ich würde dann nochmal abwarten. Jetzt ist auch die erste Vorbereitung mit Sahin und Bender im Trainerteam. Es wird jetzt auch mehrfach schon angedeutet, dass das einen Sprung nochmal geben könnte, auch im Spielstil. Ja, aber das ist ja noch so Zukunftsmusik. Da weiß ich auch nicht, wie das weitergeht. Aber er wird auf jeden Fall nächste Saison am Anfang auf der Trainerbank
sitzen. Ja, auf jeden Fall. Aber er geht halt angezählt rein. Das ist einfach ein Fakt. Und ich wünsche ihm das. So, weil ich finde die Geschichte dahinter auch schön. Das ist, ich weiß, dass es viele ätzt diese Romantik dann auch an, dass er aus der Südkurve kommt und so, aber wir reden die ganze Zeit immer von Identifikation und Plastikclubs und Kommerz und was alles verloren gegangen ist beim modernen Fußball. Und dann hast du halt so eine Geschichte und dann wird die auch wieder so, weißt du? Dann heißt es auch wieder, ja, toll, ich kann es nicht mehr hören, da war in der Südkurve und so. Ja, ich finde es aber eine schöne Geschichte, dass der das geschafft hat und die Identifikation ist einfach krass. Also ich wünsche dem einfach Erfolg. Aber ich glaube nicht so wirklich dran, dass das nochmal so zueinander findet.
Ja. Weißt du, wer Erfolg hatte?
Schöne Überleitung.
Toni Kroos. Mhm. Sechster Titel. Ja. Sechster Champions League Titel. Krass, oder?
Ja, bei so einem Win-Team-Joiner. So würde man das sagen. So. Ja. Das ist, ich will jetzt nicht die Leistung von Kroos schmälern, aber ich frage euch ehrlich, wäre Real Madrid ohne Toni Kroos auch so oft, hätten die so oft auch die Champions League gewonnen? Da wäre natürlich ein Äquivalent von Toni Kroos auf seiner Position. Die hätten nicht zu 10 dann gespielt.
Ja, aber wer ist denn das Äquivalent zu Toni Kroos, ist dann die spannende Frage.
Da gibt es schon im Weltfußball. Also Real Madrid ist ja, kannst du ja aussuchen.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Toni Kroos der absolute Schlüsselspieler bei Real war. Aber ich glaube, er war schon ein wichtiger Puzzlestein für den Erfolg in den vergangenen Jahren, einfach mit seiner Ruhe. Ich glaube auch, er strahlt ja wie kein anderer diesen Siegesgewissheit eines Real Madrid aus. Ich glaube, er bringt ja auch einer Mannschaft durch seine Pässe, aber auch durch die Ruhe, die er am Ball hat, nochmal diese gewisse Form von Arroganz, von positiver Arroganz, die du ja auch mit Real Madrid ein Stück weit verbindest. Das ist ja so der Grund, warum sie ihn bei Bayern nicht haben wollten, weil er halt immer so gleichförmig ist, aber warum sie ihn bei Real Madrid lieben, weil dem ist es ja völlig egal, wie es steht, was gerade passiert auf dem Platz, der zieht sein Ding durch. Und ich glaube schon, dass er ein wichtiger Teil davon war. Also jetzt nicht so wie Franz Beckenbauer in den 60ern irgendwie, dass du sagen kannst, der Verein ist Franz Beckenbauer oder Johann Cruyff oder Messi auch, wo du sagen kannst, okay, ohne Messi, klar, da hätten sie keinen Champions League-Titel gewonnen. Aber ich würde schon sagen, das ist auch alles mit seinem Erfolg.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, du siehst ja bei Manchester City, das ist ja eine ähnliche Maschine und die werden nicht jedes Jahr Champions League-Sieger. Obwohl die vom Marktwert noch überreal stehen, obwohl die alles kriegen können, was sie wollen, die besten Bedingungen und die besten Trainer und alles. Und die haben nicht diese Legacy. Eigentlich müsste City von den Möglichkeiten, die sie haben, auch jedes Jahr Champions League gewinnen. Und ich glaube schon, dass das halt eine Mentalitätsgeschichte ist. Und das ist auch was, was du eben, das kannst du nicht mal von heute auf morgen entwickeln, sondern das dauert. Und wir reden ja immer wieder drüber, dass Real nie gefühlt die beste Mannschaft ist oder die bessere Mannschaft ist und trotzdem am Ende immer gewinnt. Und das ist ja kein Zufall. Und ich glaube, das ist diese Mentalität, die steckt dann in einem Verein drin und die musst du retten. Deswegen darfst du auch nie einen radikalen Umbruch machen, weil sowas, weil du musst diese Gewinnermentalität, die musst du erstmal übergeben und dann kannst du rausgehen. Und deswegen glaube ich schon, dass er auch ein Teil davon ist. Die Frage ist, es ist halt Mannschaftssport. Klar ist er nicht der größte Individualist, er ist jetzt nicht so eine Ronaldo-Figur, aber wie viele kannst du rausziehen bei Real, bis das alles zusammenbringt? Und er ist da, finde ich, auch ein sehr wichtiger Baustein einfach. Und er kriegt jetzt auch eine Anerkennung am Ende seiner Karriere, die er vielleicht vorher nicht so hatte, weil er immer im Schatten stand von diesen Enfants Terribles, von den Ronaldos und Bales und Benzemas und Özils und wie sie alle heißen.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das kommt ja dazu, dass du halt immer noch sagen kannst, wir haben ja gesagt, okay, jetzt ist Ronaldo weg, jetzt wird es erstmal abwärts gehen. Nein, sie haben danach immer noch gewonnen. Jetzt ist Benzema weg, jetzt wird es abwärts gehen. Sie gewinnen immer noch. Also, und wer ist halt die Konstante halt da? So Kroos, Modric, Carvajal, die jetzt halt alle, Nacho, die jetzt ihren 6. Titel gefeiert haben, was halt wirklich einfach nicht denkbar gewesen wäre, auch vor 10, 15 Jahren, dass irgendeine Mannschaft im europäischen Fußball so viel gewinnt. Das ist ja eigentlich was Vorsintflut hat. Wir haben ja gedacht, Champions League jedes Jahr anderer Sieger, so war es ja auch jahrzehntelang. Und wenn du sie wie Barca damals 2 Titel geholt hast, dann war das schon wow, die haben eine Legacy, aber die haben jetzt einfach 6. Diese Spieler haben 6 Champions League Titel. Das ist völlig unvorstellbar eigentlich.
Ja. Und es können natürlich jetzt Kroos hört auf, aber es gibt ja noch ein paar Spieler, Nacho, Carvajal, die könnten den 7. noch holen.
Ja gut, die holen jetzt Mbappé, vielleicht noch Kimmich. Also schlechter wird Real Madrid nächste Saison vermutlich nicht.
Sie werden, also von den Namen her werden sie nicht schlechter, da gehe ich voll mit. Ich muss aber auch sagen, das meine ich mit diese Mentalität, die musst du dann auch aufrechterhalten und dann zum Beispiel den Bellingham, der ist natürlich jetzt noch saujung, ne, müssen wir jetzt nicht den Stab über ihn brechen, aber ich fand ihn jetzt auch in den wichtigen Champions League-Spielen, war er nicht der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Ne? Und da
Er war angeschlagen, muss man sagen. Schleppt er jetzt eine Verletzung so durch die Wochen mit durch, muss man auch fairerweise zu ihm sagen. Aber ja, Entschuldigung.
Nee, ich meine, zu Beginn bei Real wurde er schon zu dieser Lichtgestalt, weil er hat auch einfach unfassbar performt und auch super viele wichtige Tore geschossen, auch Last Minute immer wieder. Und das war jetzt, gut, ich weiß nicht, wie sehr er beeinträchtigt war, aber ich fand ihn jetzt so zuletzt, war er nicht mehr die Figur, die jetzt spielprägend oder so war bei Real in den wichtigen Spielen. Er stand auf dem Feld und alles. Ich meine, da muss auch erstmal eine Konstanz rein, da muss auch gucken, ob er das über Jahre so abliefert und dem auch gerecht wird, was man zu Recht auch in ihm gesehen hat jetzt. Ja, aber es wird eine andere Mannschaft sein. Und
ja. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass halt auch dieser Real Madrid-Run jetzt nicht komplett, der kommt ja auch, der war jetzt nicht komplett erwartbar. Also 2014, als der begonnen hat, da hatten sie ja auch dann über 10 Jahre keinen Champions League-Titel mehr gewonnen. Mhm. Ich bin auch, kann mich noch erinnern, in den Nullerjahren, da war Real Madrid immer große Namen, aber Champions League Achtelfinale aus. Und auch zwischen den Titeln Ende der 90er und den ersten Titeln der 60er, da waren ja irgendwie 30 Jahre oder so, wo sie gar keine Königsklasse gewonnen haben oder nur einmal oder sowas. Also das ist schon was Besonderes, was sie erreicht haben als Mannschaft. Und ich würde da Toni Kroos nicht ausnehmen. Ich würde da schon sagen, das ist einer der ganz, ganz Großen. Ja,
auf jeden Fall. Und ich wieder nochmal, jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, aber ich finde das super, dass er jetzt zum Ende auch diese Anerkennung bekommt, diesen Status auch hat, weil er eben nie wirklich derjenige war, wo man als erstes gesagt hätte, der ist es, der ist Real Madrid und so weiter. Und das gönne ich ihm. Weil ich auch finde, er ist ja auch ein bodenständiger Typ, ist ein sympathischer Typ.
Der bodenständig ist.
Naja, im Vergleich mit anderen Leuten, doch, ist mein Gefühl.
Hast du seine Doku gesehen? Die hat Zeit seines Lebens noch.
Ja, okay, die habe ich nicht gesehen. Ah, okay, das hätte also, vielleicht nochmal verändert.
Das hat mich sehr verändert in der Ansicht von Toni Kroos, aber unabhängig davon, auf dem Platz, er ist jetzt kein Typ, ich weiß schon, was du meinst, er ist jetzt nicht dieser schillernde Fußballstar, der da mit dem Lambo ankommt und irgendwie Faxen macht, das stimmt schon. Das ist nicht sein Typ. Ich bin auch gespannt, was das jetzt für die Nationalmannschaft bedeutet. Also es ist wahrscheinlich besser, dass ein Champions League-Gewinner Toni Kroos in der Startelf und Rüdiger in der deutschen Nationalelf spielen, als wenn die jetzt da so irgendwie niedergeschmettert werden oder so. Ich weiß nicht, ob das ein großer Faktor ist, aber Selbstbewusstsein sollte da sein, auch der Respekt und die Anerkennung, wenn die nicht eh schon da sind, innerhalb des Teams, aber auch beim Gegner. Es wirkt einfach anders, wenn du, finde ich, jetzt gegen Mannschaften spielst. Du hast da zwei Champions-League-Gewinner in der Innenverteidigung, in zwei neuralgischen Stellen. Hast du zwei so, die jetzt auch die Champions-League gewonnen haben. Ich glaube, das wird nicht schaden, auf jeden Fall.
Wie damals auch die Bayern, ne? Die dann, gut, da gab es auch ein paar Dortmunder im Team. Aber das war, glaube ich, für die Bayern auch wichtig, dass sie den Titel mal gewinnen. Ich habe eine kurze Frage. War das nicht auch schon Rüdigers dritter Titel?
Chelsea? Nee, der war beim ersten bei Real noch nicht bei Real, meine ich, oder?
Wann hat er nicht letztes Jahr auch? Nee, letztes Jahr hat er City gewonnen.
Letztes Jahr City gewonnen, vor 2 Jahren hat
er. Da war er noch.
Da war, glaube ich, noch bei Chelsea.
Ja, er hat mit Chelsea nämlich gewonnen, aber
nicht schon. Er hat auch schon seinen zweiten.
Aber es ist der zweite schon. Der geht nämlich so ein bisschen unter, weil.
Ist auch so völlig ironisch,
ja. Ja, also, weil bei Rüdiger ist es auch so, der ist ja, war ja auch nie der, wo man gesagt hat, okay, der ist ein Superstar. Das ist ja der beste deutsche Innenverteidiger. Ich weiß noch, damals, wir haben ja bei FIFA, hatten wir Rüdiger immer, da war noch Rechtsverteidiger. Mhm. Weißt du, da war noch bei Stuttgart.
Rüdiger.
Haben wir immer Rüdi rauf und runter mit Rüdi gespielt. Und dass der jetzt sich so entwickelt hat, dass er jetzt mit zwei Vereinen, und das ist dann auch kein Zufall mehr, die Champions League gewinnt.
Ja, ich meine, allein Stamm Innenverteidiger bei Real Madrid, ich glaube, das wirst du nicht irgendwie aus Gutmütigkeit oder
Zufall. Du wirst es so. Natürlich auch, weil sich ein Alaba schwer verletzt hat. Das ist sicherlich ein Faktor, aber er hat.
Spiel der Innenverteidigung bei Real.
Ja. Aber er hat den vergessen gemacht. Sagen wir mal so. Und ist da, glaube ich, sehr gewachsen. Und der ist genauso wichtig wie Toni Kroos für die Innenverteidigung. Also du weißt, was ich meine, für die Mannschaft in dieser Position, weil da haben wir einfach auch weniger Qualität.
Aber wenn jetzt einer vor, weiß ich nicht, 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel, aber vor 5, 6 Jahren zu uns gesagt hätte, die deutsche Innenverteidigung sind Tah und Rüdiger, haben wir wahrscheinlich ein bisschen geschmunzelt. Ja. Also. Ja. Aber zeigt, wie gut sie sich entwickelt haben. Es waren halt auch junge junge Spieler. Ich weiß gar nicht, Rüdiger, wie alt ist der? 26?
Nee.
Oder 30?
Der ist schon richtig.
Ja. Ist schon alt?
Tah ist auch schon 28 oder so.
Holy shit. Ja, ja. Okay. Ja,
die sind schon.
Late Bloomer.
Ja.
Dann nehme ich die Theorie zurück. Ich glaube, dass auch rein spielerisch würde ich jetzt immer noch nicht sagen, dass Rüdiger der beste Innenverteidiger ist, aber der bringt auch einfach eine Aggressivität und eine Mentalität mit, die, glaube ich, auch auf die gesamte Mannschaft überschwappt. Das ist ja zum Beispiel was ich immer gerne sehe bei generell beim Fußball, wenn er so aggressiv dann ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, der will, der kämpft um jeden Ball, der hat keinen Schiss, so das und das reißt auch Leute mit. Ich glaube, das ist auch eine Qualität, die ein Rüdiger halt vor allen Dingen hat.
Gut. Ja, liebe Borussen da draußen, wir leiden mit euch. Das wird, glaube ich, wirklich noch eine Weile wehtun und auch uns. Trotzdem natürlich Glückwunsch an Real, die ja diese Sendung immer gucken, wissen wir, ne? Gracias. Ein paar Worte in Spanisch von uns, einfach an unsere spanischen Freunde. Ja, wie gesagt, trotz Bundesliga-Pause sind wir für euch da. Das EM-Studio geht in Kürze los. Heute Abend schon mal der erste Aufgalopp. Deutschland gegen die Ukraine und dann ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ich bin gestern am Volksparkstadion vorbeigefahren, da ist schon alles geschmückt mit EM-Deko.
Mein Parkplatz, ich wohne ja wirklich am Rande von Hamburg, ist schon so ein riesiger Aufsteller hier von wegen EM-Parkplatz mit QR-Code. Wenn die zur EM wollen, können sie hier parken und dann das Auto abstellen und wie die dann zur EM-Stadion kommen. Das ist völlig Mischugge, weil ich wohne halt wirklich eine Stunde vom Volksparkstadion entfernt. Also krass.
Mhm. Ja. Ich krieg immer mit, wenn in der zweiten Liga gab es mal irgendein Feuerwerk beim HSV. Das konnte ich sehen.
Ich kann zu Fuß zum Stadion laufen.
Das stimmt, dass du nicht jeden Tag im Stadion bist eigentlich.
Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich wirklich.
Und meine Tickets sind in der EM-App jetzt.
Hast du?
Ich habe Tickets,
ja. Ah ja, ach so, okay.
Ja, aber ganz normal, wie ein normaler Mensch.
Normaler Mensch. Ich habe Geld dafür bezahlt. Ich habe eine obszön große Menge Geld dafür bezahlt.
Aber du bist doch Tobias Escher, kannst du dich akkreditieren lassen?
Ja, könnte ich auch, aber ich wollte ja mit meinem Sohn zum Spiel.
Ja, kannst du auch sagen, der ist ein Mitarbeiter.
Ja, eine Kamera hänge ich ihm um und dann sage ich, schicke ihn in die Waffenecke. Ja.
So, wir machen Feierabend. Vielen Dank.
Tschüss.
Schreibt uns gerne eure Kommentare. Was ist euer Eindruck vom Champions League-Finale? Woran hat er sie legen?
Abonniert den Kanal. Abonniert.
Bis dann, ciao.